Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Kevin Hackel. Hier noch ein kleiner Tipp vorab. Vor kurzem waren Wanda Astfeller von Molly und Alexander Scheibel von Riverty bei uns zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, warum flexible Payments heute den Unterschied bei der Kundenerfahrung machen und wie Buy Now Pay Later die Conversion steigert und Kundinnen auch nach dem Checkout bindet. Klar ist, die Post-Purchase Experience ist wichtiger denn je und Händler, die das erkennen, können sich einen echten Vorteil sichern. Also hört gerne rein und erfahrt, wie Molly und Riverty gemeinsam neue Maßstäbe für moderne Payment-Erlebnisse setzen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge eures Lieblings-Finance-Podcasts Payment und Banking. Heute bin ich wieder da, Kevin, und ich habe mir, wie ich finde, einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, der liebe Nicolas. Nicolas Kipp ist bei uns. Die Leute, die sich in der Branche bewegen, kennen ihn sehr, sehr gut. Hat, glaube ich, in der Beratung gestartet. Nicolas, du korrigierst mich gleich. Und dann wirklich ganz schnell in der Fintech-Branche Fuß gefasst. So wie ich an der Stelle sagen, ich hatte das Privileg, in den vergangenen Jahren noch viel mit ihm in Bitkom zusammenarbeiten. Er setzt sich auch viel sozusagen für den Fintech-Standort Deutschland ein und innovative Finanzthemen. Deswegen, Nicolas, bevor wir auf dich und deine neue Gründung Credibur eingehen, lass uns doch mal ein bisschen starten und für die 2-3 Personen da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal selber kurz vor und erzähl ein bisschen, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist, und damit herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke dir, danke für die Einladung, Kevin. Du hast mich ja schon perfekt vorgestellt und meinen Lebenslauf angerissen. Genau, Nicolas Kipp, mein Name, 37 Jahre aus Berlin. Ich habe damals nach dem Studium in ganz klassisch in der Strategieberatung angefangen, für Sparkassen, Landesbanken, Versicherungen beraten. Das auch einige Jahre gerne gemacht. Das wurde dann mir doch irgendwann langweilig und so langsam merkte ich immer mehr, dass es in Deutschland so ein neues Segment gibt, was entsteht, wo irgendwie Finanzdienstleistungen mit Technologie gedacht werden. Bin dann auch zurück nach Berlin gezogen, um da auch irgendwie aus der Sparkassenwelt rein in dieses neue spannende Ökosystem einzutauchen. Ein befreundetes Unternehmen Repay angesprochen und bin da rein, erst als, heute würde man Chief of Staff nennen, Begriff war damals nicht so gängig, und habe dann da die Marktfolge geleitet. Repay ist ein Rechnungsratenkaufanbieter hier in Berlin, sind sehr stark gewachsen, hatte das Privileg, ganz, ganz viele tolle Leute einstellen zu dürfen, sehr großen Bereich aufzubauen, sehr viel KI-Lösungen gebaut, bevor das irgendwie on vogue war. Nach einigen Jahren, die Firma wurde dann mehrfach verkauft, wurde das auch wieder etwas langweiliger und habe dann zusammen mit der Miriam, der Gründerin von Repay, und zwei anderen Freunden Banksware gegründet, ein Kreditstartup hier aus Berlin, wo wir KMU-Kredite neu gedacht haben und viele der Innovationen, die wir bei Repay umgesetzt haben, nämlich Kreditentscheidungen in Millisekunden zu treffen, eher im Retail-Bereich, dann auch auf den Mittelstandsbereich auszudehnen. Der Firma geht sehr gut. Wir haben da sehr viel gemeinsam aufgebaut und geschafft. Ich selber habe mich dann nach ungefähr 3,5 Jahren entschieden, auszusteigen. Das war Ende 24. Habe dann mir eine bewusste Auszeit genommen, habe ziemlich viele Beratungsprojekte gemacht. Viele Freunde von mir, die auch im Fintech-Ökosystem unterwegs sind, wie zum Beispiel der Malte von Pliant oder Estelle und Charlotte von Topi, unterstützt. Und habe die ganze Zeit aber schon überlegt, was eigentlich das nächste Ding sein wird, was ich bauen möchte. Haben mir viele so sexy, hotte Themen angeschaut, irgendwie LLM, Usage in Tags oder Embedded, irgendwas. Im Endeffekt bin ich immer wieder in die Bereiche zurückgekommen, wo ich mich halt sehr, sehr gut auskenne. Und das ist viel dieser Non-Bank-Lending-Segment, also die Kreditvergabe außerhalb von Banken. Das sind viel Infrastrukturthemen im Hintergrund, hinter Kreditgeschäftsmodellen. Und genau da bauen wir jetzt mit Credibur. Wir sind eben jetzt vor einem Jahr ungefähr neu angetreten, um diese Refinanzierungsprozesse in Kredit Modellen zu automatisieren und da eine Brücke zu bauen zwischen Investoren und Kreditvergebern. Da, im Detail können wir da ja noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Super, Nikolas. Danke für die Introduction. Und ja, jetzt sind schon 2, 3 Schlagworte gefallen, die wir uns dann, glaube ich, nochmal im Detail anschauen, weil es ja gar nicht so trivial ist. Kreditgeschäft klingt ja erstmal sehr, sehr simpel. Einer gibt Geld, der andere nimmt. Mhm. Der das gibt, bekommt nachher was zurück. Aber im Detail sieht es dann vielleicht ein bisschen anders aus. Schauen wir uns gleich im Detail an, was ich super spannend bei dir finde, dass er irgendwie, wenn man jetzt so Connecting the Dots backwards macht über RatePay Banksware, jetzt mit Katie Burr, was ihr macht, kann man eigentlich schon einen roten Faden ziehen, wie du sagst, du hast die andere Sachen angeschaut, bist dann wieder quasi bei dem Thema gelandet. Wenn ich dir jetzt eine böse Frage vielleicht stellen darf, ich meine sie aber gar nicht böse, wenn man sich jetzt die Themen Kredit, Refinanz, Risiko anschaut, das ist jetzt oft nichts für die erste Seite Forbes 30 unter 30, es ist schon etwas nerdiges Thema. Woher würdest du sagen, kommt so dein Grundinteresse für den Bereich? Ist das so ein bisschen gewachsen oder was macht dir da Spaß, sich so in, sage ich, Nischenthemen ein bisschen reinzufrickeln, Teste zu optimieren? Das würde mich interessieren.
Ich glaube, es kommt, also viel ist natürlich Zufall, wenn man einmal in einem Segment ist, dann geht man da immer tiefer rein. Es liegt so ein bisschen auch an meiner Persönlichkeit. Ich brenne halt für sehr komplexe Themen. Und ich bin jemand, der gerne Infrastruktur im Hintergrund aufbaut. Ich war ja auch bei RatePay oder bei Banksware nie oder sehr selten auf der großen Bühne, sondern habe eher im Hintergrund die schwierigen regulatorischen und technischen Sachen gelöst. Und das eigentlich auch sehr stark, was schon mein ganzes Berufsleben immer begleitet hat, auch in der Beratung, weil ich immer im Hintergrund und habe dann ja irgendwie den Sparkassenvorstandsvorsitzenden irgendwie befähigt zu glänzen, als da selber irgendwie auf der Bühne zu stehen. Und ich mag halt die sehr schwierigen Themen, wo sich wenig Leute mit auskennen und beschäftigen wollen. Ich mag Regulatorik, ich mag große Datenmengen, mag komplexe Sachverhalte. Und das spielt sich dann, glaube ich, auch in dem wieder, was ich eben mache. Es hat mich noch nie motiviert, irgendwie den nächsten großen Hype zu folgen. Auch wie ich Teams baue und Firmen baue, ist das immer eher auf Nachhaltigkeit und Stabilität und schon starkes Wachstum, aber natürlich mit sehr viel Fundament und Stickiness quasi fokussiert gewesen. Und so mache ich das irgendwie auch weiter. Ich habe gemerkt, dass ich mich da irgendwie auch nicht so verbiegen kann, dass mir andere Sachen auch nicht so gefallen. In dem Umfeld bin ich halt irgendwie zu Hause. Wenn ich auf einer Konferenz mit Bankern bin, dann kennen mich die Leute da. Wenn ich irgendwie auf der Bestenfalls bin, dann fühle ich mich unwohl, weil das irgendwie zu viel Tovabo und Musik und bunte Farben und AI-Hype ohne irgendwie, oder natürlich gibt es ja auch Substanz, aber eben oft dann auch weniger.
Übrigens eine Eigenschaft, die ich immer sehr an dir geschätzt habe, Bukulas, während andere irgendwie gerne reden, sei es auf Bühnen oder in Calls, hast du im Hintergrund schon fleißig gearbeitet. Deswegen danke auch, dass du ein Star das darlegt, wie du tickst, wie du auch als Gründer tickst. Korrigier mich, du bist jetzt mit Credit Board, bist du Einzelfounder, ist das richtig?
Ja, genau. Ich habe ein ganz tolles Team von auch erfahrenen Führungskräften, aber jetzt rein formell und im Cap Table bin ich alleine.
Würdest du sagen, dass ich jetzt der Anspruch, du bist ja sehr stark im B2B-Bereich unterwegs, also jetzt nichts, wo man auch irgendwie großartig vielleicht im Retail-Bereich oder in Retail-Medien die Werbetrommel rühren muss. Aber würdest du sagen, dass sich der Anspruch an deine Rolle trotzdem nochmal ein bisschen verändert, was das Thema auf Bühnen springen und ähnliches angeht? Also du warst ja schon auch viel auf Bühnen, aber ja, meistens die Expertenthemen. Hast du da schon gemerkt, dass es sich für dich die Rolle ein bisschen weiter dreht? Also nicht nur unter der Haube zu arbeiten, sondern schon nochmal draußen sozusagen die Flagge hochhalten oder hochhalten zu müssen?
Ja, als Gründer, gerade wenn man alleine ist, muss man natürlich irgendwie alle Seiten gleichzeitig abdecken. Und das heißt, dass ich jetzt einerseits mehr Vertrieb mache, das heißt aber auch, dass ich mich sehr viel mehr mit DevOps zum Beispiel beschäftige, als ich das in den letzten Gründungen und Managementrollen gemacht habe. Ich habe halt echt den Luxus, dass ich ein ganz tolles Team habe von Leuten, die das sehr stark auch abdecken. Und Vertrieb zum Beispiel, da bin ich jetzt mehr irgendwie auf Konferenzen unterwegs als zuvor, habe aber mit der Nathalie auch eine Vertriebsleiterin, die da auch sehr viel Erfahrung hat und da sehr viel covert. Genauso mit Kim, unserem technischen Leiter, Mitgründer, der da sehr viel covert auf der IT-Seite. Also wir schauen schon, dass wir uns gut ergänzen und als Team zusammenarbeiten. Aber klar, es ist irgendwie ein Stück weit eine Veränderung. Und ich glaube, es funktioniert gut in diesem Segment. Weil ich jetzt auf einer Konferenz von JP Morgan oder so gut mit den Leuten kann. Und da geht es auch eher um tiefes Know-how und nicht unbedingt um das bunte Bilder malen auf der Bühne. Aber klar, es würde sicherlich in anderen Segmenten nicht funktionieren. Also ich würde jetzt nicht eine E-Commerce-Plattform wahrscheinlich auf euch bauen können, weil ich die Online-Marketing-Expertise nicht habe und vielleicht auch die Branding-Expertise mir da fehlt.
Okay, super spannend. Ich würde tatsächlich da noch, bevor wir genauer darauf eingehen, was ihr macht, bevor wir auch genauer darauf eingehen, was Private Credit, Private Debt ist, wo es da Chancen gibt und auch Risiken. Wir lesen meistens und deswegen finde ich, wir haben dich in einer spannenden Phase hier. Ich glaube, ihr habt im Frühjahr, Sommer 2025 eure erste Funding-Runde eingesammelt.
Genau.
Das ist ja meistens so der Juni, Juli. Das ist ja meistens so der Startpunkt, wo man das erste Mal irgendwie ein neues Venture mitbekommt. Jetzt ist es so, dass wir auch privat zwischendurch immer mal ein bisschen quatschen. Jetzt weiß ich, dass die Journey natürlich schon deutlich länger zurückliegt. Und es gibt sicher Einzelpersonen da draußen, die vielleicht selber gegründet haben oder gründen wollen. Hol uns mal so ein bisschen ab, so diese Transition von, du bist bei Banks mal raus, hast erstmal anderen Gründern irgendwie geholfen, Fuß zu fassen, sich weiterzuentwickeln. Wie eigentlich so die Journey von Idee bis zur Umsetzung und bis zur ersten Funding, weil dieser Startpunkt, dieses Loslegen ist ja das, was die meisten Leute abhält. Deswegen können wir, glaube ich, viel lernen, wenn du es ganz exemplarisch mal an deiner Gründung so ein bisschen festmachst vielleicht.
Ich weiß gar nicht, ob das so gleich für jeden abläuft und ob das jetzt irgendwie so ein gutes Vorbild ist. Ich bin ja von der Natur her ein bisschen risikoaverser und auch ein bisschen strukturierter vielleicht als andere. Das heißt, bei mir war das so eine schrittweise Reise, wo ich angefangen habe, oder die Idee hatte, das Konzept hatte, dann angefangen habe, das zu validieren. Die ersten Gespräche mit potenziellen Kunden hatte ich eigentlich schon Anfang 2024, dann habe ich die Idee wieder verworfen, mir andere Sachen angeschaut, dann nochmal andere Ansätze gefunden und dann irgendwie Ende 2024, Anfang 2025 so die ersten Pilotverträge eingesammelt, angefangen das Team zusammenzustellen und angefangen das Produkt zu bauen. Und erst als wir dann gemerkt haben, okay, das Team steht jetzt, wir haben erste Kunden, wir haben eine erste Version des Produktes, erst dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt so de-risked, sagt man im Startup-Umfeld, also es hat so viel weniger Risiko, dass wir uns jetzt auch zumuten können, externe Investoren mit aufzunehmen. Und dann haben wir das gemacht. Was auch ein bisschen aus einer Luxussituation kam, dass ich jetzt nicht darauf angewiesen war, irgendwie sofort ein Gehalt zu bekommen, Beratungsmandaten und so, wir auch erste Umsätze schon erzielen konnten. Deswegen war das so ein bisschen, haben wir die Investoren erst dazu genommen, als es schon wirklich Fortschritte gab. Andere sind vielleicht gezwungen, das ganz am Anfang zu machen. Aber es gibt schon so klassische Regeln, denen man, glaube ich, ganz gut folgen kann. Also, dass man erst Kunden einsammelt, konkrete Bedarfe erkennt und dann anfängt, das Produkt zu bauen. Das habe ich in anderen Firmen auch falsch gemacht, wo wir extrem viel Geld in Technologie investiert haben, bevor wir Verträge hatten. Das haben wir jetzt genau andersrum gemacht. Das Team wirklich sehr sorgfältig zu bauen und da auch sich Zeit zu geben, das auszuprobieren. Ich finde es immer albern, wenn jemand irgendwie Geld einsammeln will und hat sich vor 4 Wochen auf irgendeinem Co-Founder-Matching-Event kennengelernt. Das kann ich als Angel-Investor dann mal nicht ernst nehmen, weil ich denke, du musst ja gemeinsam auf stressige Zeiten durchleben. Kim, mein technischer Kompagnon, der unsere Entwicklung leitet und ich, wir haben uns wirklich, ich glaube, 4 Monate Vollzeit genommen, bis wir gesagt haben, okay, das funktioniert, das können wir uns auch jetzt die nächsten 10, 15 Jahre vorstellen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann gibt es wieder andere Sachen, die ich vielleicht anders mache. Ich habe zum Beispiel eine GmbH schon ganz, ganz früh gegründet, weil ich keine Lust auf IP-Transfer-Verträge habe. Das würden jetzt andere wahrscheinlich anders machen. Das liegt dann eher daran, dass ich halt viel in Compliance und Legal gearbeitet habe und dass das Fundraising bei uns jetzt sehr viel schneller und einfacher ging als bei anderen, weil ich halt schon, weil es halt das zweite Unternehmen ist und weil ich die Investoren auch schon kannte. Das ist auch nicht unbedingt normal. Bei uns halt so ein bisschen ein Luxusproblem. Dass das relativ einfach war.
Du sagst Luxusproblem, man könnte auch sagen, hart erarbeitet in den vergangenen Jahren. Aber ich finde es vom Zugang, wenn man es zusammenfasst, schon spannend. Also ich versuche es mal ganz, ganz simpel in meinen Worten runterzubrechen. Das heißt, die Idee war da, dann hat man geschaut, okay, welche Kompetenzen kann man selber nicht abdecken? Und dann finde ich schon interessant, direkt mit Pilotprojekten oder mit Pilotkunden gestartet, um das Produkt gemeinsam zu entwickeln. Meine erste Frage, wie schwierig ist es, Leute zu überzeugen, zusammenzuarbeiten, wenn man, wie du sagst, eigentlich hat man ja noch nicht viel mehr als eine Idee. Zeitgleich sagst du, man soll keine Technologie bauen, die dann vielleicht so nicht gefragt wird. Ist es so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem? Wie hast du das gemacht? Ist es Netzwerk? Ist es Vertrauen und Vorschusslorbeeren? Wie vielleicht auch ein bisschen, wenn du sagst, das Funding ist dir leichter von der Hand gegangen. Wie funktioniert das in der Umsetzung konkret?
Wie du schon sagst, ich glaube, es ist viel, viel Henne-Ei-Problem, was man dann so in, oder was wir versucht haben, in kleinen Schritten zu lösen. Das heißt, man baut ein bisschen Software, dann zeigt man das einem Kunden, dann begeistert man den dafür, der unterschreibt einen Pilotvertrag, dann baut man etwas mehr Software und geht den nächsten an, also dass man sich da so schrittweise vorrobbt. Manchmal muss man auch ein bisschen in Vorleistung gehen. Im Endeffekt, auf der Technologieseite bauen wir eigentlich das Produkt, was ich immer haben wollte in den Firmen davor. Das heißt, es ist zumindest die erste Version schon sehr stark darauf basiert gewesen, was ich irgendwie cool fand, was mir gefehlt hat. Und wir haben uns dann gezielt Berater auch dazu genommen oder Angel-Investoren, die auch aus dem Segment kommen und auch gesagt haben, was sie eigentlich immer mal haben wollten. Das hat schon ganz viel geholfen. Das eine Thema, was du angesprochen hast, wie kreiert man da Begeisterung und Vertrauen im Team, wenn noch nichts da ist? Das fand ich tatsächlich schwierig und ist auch was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Und das ist auch, glaube ich, eine der Sachen, die dann so ein bisschen diese Gründermentalität ausmacht. Man muss halt fortlaufend einen Traum verkaufen und klar den Investoren und den Kunden, aber ganz viel ja auch intern. Und es war schon so, dass irgendwie alle 2-3 Wochen dann Leute aus dem Team zu mir kamen und meinten, was machen wir eigentlich? Ja, es funktioniert doch gerade gar nicht, weil natürlich ist dann ganz viele Ecken und Enden dann gerade mal nicht funktioniert. Und da dann die Person zu sein, zu sagen, doch, ich glaube daran und vertraue mir mal, das wird schon. Und dass mich dich da wieder aufbauen, das ist, glaube ich, schon eine der wichtigen Fähigkeiten. Und der ehrlicherweise auch das Schwierigste, wenn man es dann alleine macht, weil man natürlich nicht jemanden hat, der einen dann auch aufbaut. Ja, das muss man dann schon sehr viel selber machen. Da unterstützt man sich im Team und natürlich hat man dann irgendwann auch hoffentlich Investoren, wenn man in die Welt geht. Aber es ist schon eine sehr wichtige Fähigkeit. Und da hat es wieder geholfen, dass ich aus dem Bereich komme und irgendwie genau weiß, was ich da mache und wir nicht irgendwie parallel erstmal den Markt verstehen müssen von Grund auf an. Aber die Herausforderung ist trotzdem weiterhin hoch.
Ich habe noch eine Abschlussfrage zum Blog Team und Founding Story, weil dann sollten wir echt auch mal zum Geschäftsmodell und zum Umfeld kommen.
Ja.
Die erste Frage ist, du bist jetzt Solo-Founder. Es ist nicht unüblich, aber im Regelfall hast du eher Founding-Teams. Vielleicht nochmal, wie kamst du zu der Entscheidung, wenn du gerade sagst, Team aufgebaut, du hast gerade angesprochen, dein CTO, nehme ich es an, den Kim, du hast angesprochen, dass du Leute jetzt in Vertrieb geheiert hast. Erzähl mal kurz, warum du als Solo-Founder losgelaufen bist und wie du das Team oder wo das Team gerade steht, wie viele Leute seid ihr, wie wollt ihr euch da entwickeln? Das wäre vielleicht noch so, um Größenordnung und um Katie Burr zu verstehen, vielleicht ganz interessant.
Ja, im Endeffekt, das hat sich einfach so entwickelt. Ich hatte eigentlich die Intention, da mit einem Team zu gründen, habe auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, habe aber die Anforderungen an mich selber, dass das Leute sein müssen, die ich schon kenne und denen ich schon gearbeitet habe und es gut funktioniert. Und da hat sich das dann nie irgendwie gut ergeben. Timing-Sache und auch eine Sache von, dass ich halt auf ein Geschäftsmodell fokussiert war und auf ein Geschäftsfeld, auf einen Markt, der vielen Leuten dann nicht gefällt. Ja, ich hatte einen Freund, mit dem ich mir das vorstellen konnte, der CTO gewesen wäre, der dann einfach gesagt hat, du, das ist mir zu langweilig und der jetzt in die Raketenforschung gegangen ist, weil nicht jeder möchte irgendwie Financial Services Infrastruktur bauen, ja, und das ist auch fein, genauso bei einer anderen potenziellen Mitgründerin. Hatte dann irgendwann in einem Gespräch mit der Gloria von Puzzle Ventures, die wir, glaube ich, alle sehr schätzen, die ihr ja auch kürzlich ausgezeichnet habt von Permanent Banking, wie er meinte, du, wozu eigentlich? Du hast doch alles, was du brauchst und schau halt, was dir fehlt und dann deckt es halt über ein tolles Team ab. Und ehe du jetzt irgendwie noch weitere Wochen oder Monate da suchst, wenn du Kunden hast, wenn du ein Produkt hast, wenn irgendwie das alles gut vorangeht, dann mach das doch einfach. Und genau das habe ich dann getan und habe dann gemerkt, dass man ein sehr, sehr starkes Team aufbauen kann, die dann auch dazukommen. Und im Endeffekt war es ja bei Rafe auch unsere Erfahrung. Wir waren ein tolles Management-Team, wo viele von uns eben nicht am Anfang dabei waren, als Miriam das gemacht hat und haben trotzdem gut funktioniert. Und so ist es auch gerade zu dem Team. Also wir sind jetzt drei Leute, Vice President, also das Führungsteam sind, die Nathalie, die meinen Vertrieb aufbaut, Kim, der unsere Softwareentwicklung aufbaut und die Anja, die bei uns Operations macht, also Finance, Marketing, HR und alles, was da noch so im Hintergrund zu tun ist. Das sind alles erfahrene Leute, also es funktioniert sehr gut und haben insgesamt jetzt ein Team von 10 bis 12 Leuten, je nachdem, wie man zählt, die Teilzeit. Haben wir uns auch bewusst ein bisschen kleiner gehalten. Bei Banksware sind wir extrem schnell skaliert, was natürlich eine gute Erfahrung war, aber auch viele Nachteile mit sich gebracht hat. Wir glauben jetzt, dass wir mit einem sehr kleinen, schlagkräftigen Team von eher Seniorenleuten in dem Markt, der eben doch komplexer ist und der manchmal auch einen Tick länger dauert, besser erfolgreich sein können. Und das funktioniert auch bisher sehr, sehr gut.
Vielen Dank, Nicolas, dass du uns da auch sehr, sehr, sehr offen und transparent Einblicke gewährst. Und jetzt, wo du den Markt schon ansprichst, lass uns jetzt mal wirklich ins Eingemachte gehen, bevor wir nochmal auch schauen, wo ihr als Credit Pool sozusagen gerade auch wirtschaftlich steht. Ihr seid im Private Credit, Private Debt Bereich unterwegs. Hardware genannt in der Introduction. Ich glaube, von Refinancing war die Sprache. Wir kennen alle irgendwie so Schlagworte wie Originator. Das ist eine Debt Facility. Wird oft wild umhergeworfen. Eine Bitte, hol uns doch mal ab. Kann wirklich simplifiziert sein. Was ist so ein Standardunternehmen, das dich nun auf die Reihe macht, Debt Private Credit aufzunehmen? Das sind ja im Regelfall, ich glaube, das darf ich vorwegnehmen, Unternehmungen, die vielleicht von einer normalen Bank, warum auch immer, vielleicht als nicht kreditwürdig oder zu risikoreich oder wir verstehen das Geschäftsmodell nicht, eingestuft werden. Das heißt, wer ist sozusagen in erster Linie auf Marktseite, der den Need hat für Private Credit und wie funktioniert das drumherum? Und dann sozusagen das Dritte, was ist genau jetzt eure Rolle, wie ihr da die einzelnen Player miteinander verbindet oder mit wem ihr am Ende des Tages zusammenarbeitet, weil dann kriegen wir, glaube ich, also ein bisschen ein Gespür, was du eigentlich machst.
Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil die Sprache nicht einheitlich definiert ist und weil die Begriffe, wie du sagst, da so ein bisschen wild umherschwirren und auch in Deutschland teilweise anders verwendet werden als im amerikanischen Raum. Im Endeffekt sind wir in dem Bereich der nichtbanklichen Kreditvergabe. Also alle Kreditgeschäftsmodelle, die irgendwie außerhalb von Banken erstmal stattfinden. Und das können Firmen sein, die Kunden ansprechen, die vielleicht sonst keinen Kredit bekommen. Ja? Also so, man denkt oft bei Private Credit oder Non-Bank Lending dann an so Buy Now Pay Later Anbieter wie eine Klarna oder eine Aux Money oder so. Kein Buy Now Pay Later Anbieter, sondern ein Konsumentenkreditanbieter. Es gibt aber auch ganz viele Anbieter, die Factoring oder Leasing machen zum Beispiel und schon immer gemacht haben, seit vielen hundert Jahren, außerhalb von Banken, also Leasing- und Factoring-Unternehmen, wenn du zum Arzt gehst und deine Behandlung 14 Tage später bezahlst, dann ist da ein Factoring-Anbieter dazwischen. Wenn du dein Auto liest oder mietest, wenn du als Firma ein Restaurant betreibst und deine Kaffeemaschine mietest oder liest, oder wenn du als sogar eine Büroimmobilie zum Beispiel mietest, dann ist die ja auch irgendwie finanziert. All diese Objekte, all diese Kredite oder Forderungen werden halt irgendwie finanziert. Und da gibt es eben grundsätzlich zwei Modelle erstmal. Entweder es ist eine Bank und das findet auf der Bankbilanz statt. Also das ganz Klassische ist, du gehst zu deiner Sparkasse und du holst dir einen Konsumentenkredit oder einen Autokredit. Dann nehmen die halt Spareinlagen auf und halten das auf der Bankbilanz. Das ist dann ganz klassisches Bankgeschäft. Du nimmst Einlagen auf und vergibst einen Kredit. Ein Großteil von diesem Ökosystem findet aber eben außerhalb von Bankbilanzen statt. Das heißt, du gehst zum Zahnarzt, du bezahlst irgendwie 14 Tage später. Die Forderung wird vom Zahnarzt an ein Factoring-Institut verkauft. Das Factoring-Institut hat im Hintergrund eine große Kreditlinie von einer Landesbank zum Beispiel. Also da ist dann auch irgendwo wieder eine Bank, aber eben über andere Strukturen oder von einem großen Kreditinvestor. Und das ist jetzt in dem Fall ein Rechnungskauf, ein Factoring. Das gleiche wäre bei einem Kredit für ein mittleres Unternehmen zum Beispiel. Das kann aber auch sein, du mietest eben ein Auto oder du hast ein Subscription zu einer Solaranlage, da ganz viele neue Geschäftsmodelle. Dann gibt es da im Hintergrund auch wieder Investoren, die große Kreditfazilitäten bereitstellen. Im Endeffekt ist es dieses portfoliobasierte Kreditgeschäft. Das heißt, der Unterschied ist immer, dass im Hintergrund dann JP Morgan oder die Citibank oder die DZ Bank, meinetwegen auch die Sparkasse Düsseldorf oder so, in so Portfolien investiert und die schauen sich dann nicht mehr an, der Kevin hat jetzt irgendwie 100 Euro für eine Füllung beim Zahnarzt bezahlt oder auch nicht bezahlt, sondern sie sagen, okay, da ist irgendwie ein Factoring-Portfolio von 100 Millionen, da sind ganz viele Kevins drin, die zahlen und zahlen auch mal nicht, aber insgesamt ist es eben ein Portfolio, wo man einen 100-Millionen-Kredit reingeben kann. Und dann hast du irgendwelche Anbieter, Technologieanbieter, wie ein Factoring-Institut oder auch eine NPAL oder so, die das in kleinteilige Forderungen unterteilen und dieses eigentliche Geschäft dann abwickeln.
Super.
So viel zum Markt erstmal. Und dann können wir einsteigen, was wir machen. Aber genau, grätscht da gern rein.
Ich finde auf jeden Fall spannend, und den Punkt würde ich für später parken. Deswegen habe ich eine Notiz gemacht, dass ja auch Banken, nämlich Bankengeschäft mit drinnen sind, weil wir auch dann, glaube ich, uns ein bisschen kritisch auseinandersetzen werden mit dem ganzen Private Credit Bereich. Aber jetzt mal wirklich dann, ich weiß auch nicht, ob du vielleicht das auch klassisch machen möchtest, dann etwas, woran ihr gerade baut, jetzt habe ich verstanden, es werden sozusagen abseits der klassischen Bankenwelt Vehikel gebaut, wo auf der einen Seite ein Finanzierer steht, auf der anderen Seite, der das dann sozusagen kleinteilig im Portfolio oder wie du es anhand des Zahnarztes gerade gemacht hast, umsetzt. Was ist eure Rolle, Nikolas, in dem Prozess?
Wir stellen im Endeffekt Infrastruktur in dieser Welt bereit und wir stellen sie bereit an der Schnittstelle zwischen den Originators, nennen wir das, also sagen wir mal diesem Factoring-Institut, was diese Arztrechnung angekauft hat, und den Investoren im Hintergrund, also einer internationalen Großbank zum Beispiel. Das heißt, wir fassen dem Kevin in dem Fall gar nicht an. Ja? Wir verwalten eher die Forderungen im Hintergrund. Und da gibt es konkret dann verschiedene Produkte, die wir anbieten. Je nachdem, ob wir an das Factoring-Institut zum Beispiel verkaufen oder an die internationale Großbank oder auch an beide gleichzeitig. Im Endeffekt geht es immer darum, den Datenaustausch zwischen beiden zu automatisieren und das Risiko in diesen Portfolien transparent zu machen und zu reduzieren. Und das sind dann Produkte, die relativ langweilig klingen oder vielleicht auch sind. Ja, also es ist dann irgendwie eine Reporting-Software oder eine Fonds-Management-Portfolio-Management-Software. Das nennt sich auch Calculation Agent oder Verification Agent oder Backup-Servicer. Das sind dann so Schlagworte, die je nach Land auch so ein bisschen anders genutzt werden. Amerikanische Refinanzierungsstrukturen funktionieren teilweise ein bisschen anders als in Europa oder auch in Singapur. Für uns ist es im Endeffekt immer die gleiche Software eigentlich, die wir bereitstellen und die wir dann über bestimmte Module aktivieren. Und die Software nimmt die Daten auf. Das heißt, da würde jetzt eine Rechnung von Kevin zum Beispiel wird angekauft von einem Factoring-Institut und muss dann finanziert werden über die Citibank zum Beispiel oder JP Morgan. Das sind jetzt alles keine Kunden von uns, das sind jetzt nur Beispiele. Das heißt, wir verwalten oder wir sehen diese Rechnung von Kevin, wir überwachen, ob die zurückgezahlt wurde, wie ihr Risikoverhalten gerade ist und wir schauen, an welchen Refinanzierer wird die gerade verkauft. Wir tracken das gesamte Portfolio und wir versuchen das Risiko für den Refinanzierer, für die Bank zum Beispiel oder den Fonds zu minimieren. Es gibt halt sehr viele Risiken in so einem Geschäftsmodell, die dann komplett anders sind, als wenn du jetzt direkt einen Kredit auf der Bankbilanz vergibst. Ja, wenn du Sparkasse bist und sagst, du gibst dem Kevin 10.000 Euro, damit er sich die Küche kaufen kann, dann brauchst du seine Schufa-Klasse, dann musst du irgendwie den Kevin gut kennen. Das heißt, du lädst ihn ein in die Filiale, schaust ihn an, schaust seinen Ausweis an und unterschreibst halt irgendwie einen Vertrag. Und vielleicht lässt du dir noch eine Rechnung von der Küche zeigen. Wenn du das Ganze im Portfolio machst, dann interessiert dich der Kevin selber nicht, aber dann willst du wissen, dass nicht mehr als 5% im Portfolio das sie jetzt irgendwie für Küchen genutzt haben oder nicht mehr als 10% Schufa-Ausfallklasse, was auch immer haben und wie die sich verhalten. Du willst vor allem aber auch wissen, dass diese Rechnung überhaupt existiert, dass jetzt nicht dieses Factoring-Institut sich die ausgedacht hat zum Beispiel. Du willst wissen, wie viel ist die Küche jetzt zum Beispiel noch wert? Also ganz viele Fragen, die je nach Geschäftsmodell mit Software und mehr Datentransparenz dann geklärt werden.
Klingt erstmal super logisch. Also es würde ich jetzt mal klassischerweise auch unter einem Due Diligence-Prozess irgendwie zusammenfassen. Na, man hat irgendwie den Refinanzierer, der auch nochmal Geldgeber im Nacken sitzen hat, die irgendwie Interesse daran haben, was ist eigentlich das Risikolevel dieses Investments, was ist mein Return. Ich nehme an, das hat ja in irgendeiner Art und Weise davor auch schon stattgefunden, sonst gäbe es ja dieses Modell nicht. Was macht ihr jetzt anders? Ist es eine Servicierung? Geht es schneller? Ist es irgendwie ad hoc sagen zu können, wie ist gerade das Risk Exposure in meiner Debt Facility? Was ist sozusagen der Sweet Spot oder was ist das, was ihr anders oder besser macht oder machen wollt?
Genau, also es ist ein Markt, den es schon lange gibt. Es gibt auch Dienstleister auf dem Markt. Ich habe selber natürlich auch in verschiedenen Firmen mit verschiedenen Dienstleistern gearbeitet. Was mich immer genervt hat, ist erstens, also die Dienstleister, die es gibt, die sind traditionell sehr altbacken. Das sind eher Firmen wie eine Moody's zum Beispiel, die das schon Ewigkeiten machen. Sehr, sehr teurer, sehr mächtiger, aber auch ein bisschen altbackenere Software. Das viel Spannendere ist aber eigentlich, dass ein Großteil des Marktes schon bedient wird, aber nicht mit Software, sondern mit Excel-Tabellen, mit Betreuern, mit Anwälten, mit ganz vielen Dienstleistern in Luxemburg zum Beispiel, die dann manuell versuchen, Risiken zu minimieren und Transparenz draufzubringen, Konten abzustimmen. Und da gibt es ganz viel Raum, das mit Software intelligenter zu machen. Das ist so das eine. Und das andere ist, es gibt halt auch viele Risiken, die gar nicht mitigiert werden. Es gibt immer noch viele Finanzierer, die in diese Portfolien zum Beispiel noch einmal im Monat draufschauen. Und in einem Monat kann halt viel passieren. Oder die einfach darauf vertrauen, dass diese Forderungen schon existieren. Und dann gibt es immer mal wieder so alle paar Jahre einen großen Ausfall, wo Forderungen eben nicht existiert haben oder an verschiedene Finanzierer gleichzeitig verkauft wurden. In den USA jetzt gerade wieder zwei, wo dann extrem viel Geld verloren geht. Und dann sagen alle Drama, müsst ihr mal was machen. Und dann 3 Jahre später haben sie es wieder vergessen. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass lange Zeit das gar nicht so einfach war, das zu automatisieren. Jetzt mittlerweile mit mehr Datenverfügbarkeit und natürlich auch mit KI, wie überall auch bei uns ein Thema, gibt es da viel mehr Möglichkeiten, Software zu bauen und überhaupt möglich zu machen. Deswegen machen wir das. Aber es ist nicht so, dass dieser Markt vorher nicht existiert hat. Das wäre jetzt nicht irgendwie eine verrückte Idee, sondern es ist ein etablierter Markt, der einfach bisher nicht durch Technologielösungen dominiert wird.
Okay, ich stelle es mir jetzt mal super einfach vor, weil ich technisch auch nicht das Tiefenwissen habe. Aber ihr sammelt sozusagen die Datenpunkte vor allem beim Originator. Es geht darum, das Risiko zu bewerten und habt dann wahrscheinlich eine Art automatisiertes Reporting-System an den Refinanzierer, vielleicht ein Dashboard, sowas wie eine Art Dealroom, den man sich angucken kann. Wie macht ihr das? Ist sozusagen die erste Frage. Und B, das würde mich interessieren, wann kommt ihr klassischerweise in den Prozess rein? Ist es Optimierung von bestehenden Debt-Facilities? Ist es dann eher vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal für einen Originator, wenn man sagt, ich suche gerade sozusagen wieder einen Refinanzierer, zu sagen, hey, mit Nicolas und seinem Team kann ich mich super transparent in Realtime eigentlich nackig machen im Sinne von, wir haben ein gutes Portfolio, investiert in uns. Also wo entsteht der größte Vorteil der Wertschöpfung und vor allem vielleicht zu welchem Zeitpunkt ihr konkret reingeht in ein Projekt?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht einmal, wie es technisch so ein bisschen mehr abläuft. Es ist halt wirklich eine Echtzeitverbindung oder Echtzeitverbindung in das System des Originators, des Fintechs oder Neobank, der Leasing-Factoring-Unternehmen. Und wir generieren fortlaufend Reports, Kalkulationen, Insights für die Refinanzierer. Das heißt, es ist nicht, wie jetzt bei Private Equity zum Beispiel üblich, ein Data Room initial, sondern es ist vor allem fortlaufendes Management, fortlaufende Überwachung der Facility und der Portfolios. Und dementsprechend gehen wir meistens ehrlicherweise live, wenn eine neue Debt Facility geschlossen wird. Wir haben die Kontakte vorher. Wir haben auch schon Kunden, wo wir währenddessen reingegangen sind und einfach bestehende manuelle Lösungen automatisiert haben. Das kann man schon machen. Das ist total wertvoll, weil dann können wir die Ressourcen im Team quasi reduzieren und die können dann wertvollere Sachen machen. Wir hatten einen Kunden, wo die Mitarbeiterin wirklich jeden Tag diese Berichte manuell generieren musste, auch am Wochenende. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können das automatisieren. Jetzt kannst du endlich anfangen, deinen eigentlichen Job zu machen, nämlich irgendwie zu steuern und strategisch zu arbeiten. Du musst nicht mehr irgendwie nur Daten aus 20 Systemen zusammenfügen. Das können wir schon machen, aber in den meisten Deals, die wir bisher haben, kommen wir rein, wenn neue Debt Facility geschlossen wird. Und das ist ganz unterschiedlich, wer uns reinbringt, ob das der Finanzierer ist oder der Originator, wir arbeiten ja mit beiden. Oft ist es auch eine Kombination. Es ist ja ein relativ enges Ökosystem, zumindest in Europa kennt man sich. Und oft ist dann das auch so eine gemeinsame Entscheidung, dass der Finanzierer und der Originator sagen, ja, lass uns da Credibur nutzen, um mehr Transparenz zwischen uns zu schaffen. Wir haben aber, weil du es ansprichst, eigentlich, ich finde das einen schönen Use Case, frühzeitig in Kontakt zu kommen und auch gemeinsam zu schauen, wer könnte denn ein guter Finanzierer sein und hat das kann ich, indem ich sage, ich nutze Credibur, da das Vertrauen erhöhen und im Zweifelsfall geringere Zinsen bekommen oder größere Flexibilität. Das machen wir zum Beispiel gerade mit einer größeren Neobank, wo wir jetzt schon quasi gesetzt sind, im Prozess wir unterstützen, auch wenn jetzt noch gar nicht feststeht, wer der Finanzierer dann sein wird.
Darfst du schon mit ein, zwei Namen rumwerfen, was ihr vielleicht gerade live habt oder in der Pipeline, oder ist es noch zu früh?
Ist gerade noch ein bisschen schwierig. Das ist auch so ein bisschen eine Natur der Sache, dass diese Facility Agreements oft sehr, sehr confidential sind.
Mhm.
Ich kann so ein paar Asset-Klassen eher nennen. Also jetzt gerade einen großen Kfz-Anbieter, die vermieten quasi Kfz, live genommen, kurz vor Jahresende in Südeuropa, also Italien, Griechenland vor allem, am großen Marktplatz, international eher Richtung USA, jetzt live, einen Leasing-Anbieter von Fahrrädern tatsächlich vor allem, anderen Konsumenten, Elektronik-Sachen, einen klassischen Factoring-Anbieter, also eher sowas wie eine Redpay ist nicht, jemand vergleichbar. Auch das Beispiel, was ich gebracht habe mit dem Zahnarzt, ist nicht theoretisch, das ist auch ein Kunde, den wir haben. Da kommen jetzt einige weitere, genau, Solaranlagen haben wir auch schon länger live.
Okay.
Kommen jetzt einige weitere. Und wir finden das ganz spannend, das ist natürlich ein bisschen anstrengend, auch wieder vielleicht sehr ambitioniert, dass man mehrere Assetklassen gleichzeitig abdeckt. Es gab auch mal einen Wettbewerber, der zum Beispiel gesagt hat, er macht nur erneuerbare Energien oder er macht nur Kfz und dann vielleicht auch nur in einem Land. Das ist dann vielleicht ins Jahr ein bisschen leichter, aber wir mögen halt diese Komplexität und diese Herausforderung und es hilft uns dann natürlich auch, weil wir dann attraktiver werden für Finanzierung.
Aber so wie ich dich verstanden habe, könnt ihr da eigentlich auch total agnostisch rangehen, weil die Experten bleiben ja in den jeweiligen Teams sitzen. Ihr seid sozusagen so ein bisschen der Decision Layer. Deswegen zwei Fragen noch in dem Themenkomplex. Du sagst, es können beide Seiten sozusagen Kunden werden, der Refinanzierer, der Originator. Aber es funktioniert am Ende des Tages nur, wenn beide angebunden sind. Und damit zweite Frage, wie verdient ihr Geld? Also wie berechnet ihr diesen Service? Und gibt es dann halt irgendwie, wenn du sagst, eigentlich ist für beide Seiten dann oft ein Cost-Split zwischen beiden Entities, vielleicht kannst du dann so ein bisschen zu den Financials abholen, so tief du gehen möchtest.
Ja, klar. Es müssen nicht unbedingt beide Seiten technisch angebunden sein. Also die Anbindung an den Originators ist die relevantere. Die Finanzierer bekommen regelmäßig von uns einfach nur CSV-Exporte und Dashboards oder sogar eine API-Integration in ihre Systeme. Das heißt, da versuchen wir den Aufwand sehr gering zu machen. Wenn wir jetzt in jede Bank uns tief integrieren würden, dann würden wir, glaube ich, in 5 Jahren noch Software bauen und hätten noch keinen Kunden live. Das dauert einfach dann sehr lange. Zum ökonomischen Modell. Es ist in der Tat so ein bisschen unterschiedlich, wer dann die Rechnung zahlt. Das heißt, in diesen Verträgen gibt es oft auch so Verrechnungslogiken, dass dann vielleicht formell der Finanzierer bezahlt, aber er belastet das weiter an den Originator. Im Endeffekt ist es halt Kreditgeschäft, ne? Das heißt, im Endeffekt ist das irgendwo immer in der Marge drin. Also es gibt ja keinen, der ist nur Free Lunch. Im Endeffekt muss immer der Endschuldner irgendwie zahlen. Und die Kosten setzen sich halt zusammen im Endeffekt aus der Finanzierungszinsen, die man am Markt hat, also Euribor irgendwie, dem Risikoaufschlag für den Ausfall, also die Kreditrisikokosten, die Marge natürlich für den Finanzierer und dann die Dienstleister, die du da irgendwo dazwischen hast. Und wir ersetzen dann im Zweifelsfall eher den manuellen Luxemburger Dienstleister, der es bisher gemacht hat, oder den Anwalt oder so, und machen das mit Technologie dann hoffentlich auch günstiger, aber irgendjemand muss immer dafür zahlen.
Wollte gerade fragen, weil es eurer Markt ist ja dann so ein bisschen, es gibt ja ein bestehendes Kostenstruktur, Struktur, die man als Endinvestor sozusagen bezahlt, die im Produkt eingepreist sind. Das ist ja bei allen Dingen, die aktiv gemanagt sind, insbesondere natürlich im Private Credit Bereich, ist das, wie euch positioniert sozusagen mit uns, werden die Produktkosten günstiger. Das heißt, entweder ihr verdient mehr oder ihr könnt vielleicht sogar konkurrenzfähiger ein Produkt auf den Markt bringen. Was ist am Ende des Tages neben dem Faktor Zeit, den du gerade angesprochen hast, irgendwie euer Verkaufsargument?
Es ist genau das. Also in the grand scheme of things werden die Kosten für den Endkunden günstiger. Ob das dann direkt daran liegt, dass die Zinsen den Zins, den jetzt das Factoring-Institut zum Beispiel bei der Großbank bezahlt, geringer wird. Oder es gibt auch andere Logiken, dass sie zum Beispiel mehr Flexibilität haben in der Creditbox, nennen wir das. Also flexibler sind, in wem sie Kredite geben. Oder dass sie das Geld häufiger recyceln können. Oder dass sie auch schneller live gehen. Das ist auch ein großer Vorteil. Ich hatte auch einen Mandanten, wo wir ein halbes Jahr gebraucht haben oder fast 9 Monate, um diese Integration zu bauen. Das geht halt mit Credibo in wenigen Tagen bis Wochen versprechen und liefern da eine Kostenreduktion. Wie genau die im Einzelfall dann aussieht, muss man dann, also welche P&L-Position du siehst, muss man sich dann immer anschauen.
Okay, verstehe. Nikolas, lass uns einmal jetzt einen Ritt machen, weil jetzt auch, wie du dein Geschäftsmodell im Detail erklärt hast, super interessant. Hast du selber, glaube ich, gerade fallen gelassen. Es ist nicht immer super transparent, was da stattfindet. Und das siehst natürlich nicht nur du als Anbieter, der ja eigentlich dann in einen intransparenten Markt oder einen schwer zu entscheidenden Markt einfach mehr Transparenz reinbringen möchtest. Das sehen ja durchaus auch politische State oder Aufseher. Ich glaube, weiß nicht, ob es von gestern war, war neulich wieder ein Spiegelartikel zum Thema Private Credit und dann hast du reißerische Headlines, Achtung, Finanzkrise 2.0 lässt grüßen. Da hatten wir auch ein entsprechendes Problem mit faulen Krediten und ich habe mir so ein paar Zitate da daraus geschrieben. Michael Theurer beispielsweise von der Bundesbank mit einer FDP-Vergangenheit, der jetzt wahrscheinlich eher eine wirtschaftsliberalere Sicht hat, sagt selbst, sie haben zu wenig Daten von Private Debt Funds und Kreditnehmern. Wenn man sagt, wie sich der internationale Währungsfonds dazu positioniert, gibt es auch Zitate von der IWF-Chefin, die sagt, das sind durchaus Fragen, die sie nachts wach hält. Zeitgleich, sage ich dir eine lange Frage und du musst sie dann wieder mühsam auseinanderpflücken. Zeitgleich sagen ja auch alle Stakeholder, wir brauchen privates Kapital für Wachstum. Also gerade wenn wir uns Europa anschauen, was oft fehlt, ist Kapital und ohne Kapital wird es nicht funktionieren. Das heißt, A, wie geht das zusammen und B, würdest du sozusagen die, sage ich mal, relativ eindeutige Befundung von politischen Stakeholdern oder der Aufsicht teilen, dass es zu intransparent ist und wie können wir schauen, dass sozusagen der Markt nicht in eine Schieflage gerät? Weil am Ende des Tages, das, was ihr auch unterstützt, geht es um eine konsistente Balance irgendwie zwischen Risk-Return-Ratio, die sicher zu halten. Hm. Wie schaust du da so ein bisschen gesamtwirtschaftlich oder volkswirtschaftlich auf den Markt Private Credit?
Also ich glaube, im Detail muss man dann schauen, das runterbrechen. Es gibt ja keine klare Abgrenzung, was dann Private Credit ist. Und ich glaube, so ein bisschen haben wir es schon ausgearbeitet, dass diese Trennung zwischen dem Banksegment und dem nicht banklichen Segment gar nicht so 100% stattfindet. Ja, weil im Endeffekt dann doch viele solcher Forderungsportfolien dann doch wieder auf einer Bankbilanz landen oder von Bankbilanzen runtergenommen werden in solche Strukturen. Deswegen die Trennung ist ein bisschen schwierig und im Detail sind natürlich auch verschiedene Segmente halten sich dann ganz anders. Also Kreditkartenschulden sicherlich ganz andere Risiken als irgendwie vielleicht die Arztrechnungen, die wir gerade angesprochen haben. Aber diese Grundthese, dass Transparenz in solchen Strukturen wichtig ist, die unterschreibe ich 100%. Und es ist in der Tat ja so, dass das für eine Volkswirtschaft ein Risiko sein kann, wenn es keine Transparenz auf Kreditportfolien gibt. Und wenn es einfach wenig Reporting und Übersicht für den Regulator über solche Portfolien gibt. Und das ist sicherlich in Bankportfolien eher gegeben, wo es sehr viel mehr Regulierung gibt, als in solchen privaten Strukturen, die eben über Zweckgesellschaften oder Fonds gehalten werden. Und dann ist immer so die Frage, was ist da das Interesse, warum ist Transparenz wichtig? Und ich glaube, das sind so zwei, drei Sachen. Das eine ist natürlich, sobald da irgendwie Privatpersonen rein investieren, weil so ein Portfolio dann irgendwie verbrieft wird und dann irgendwo in den Fonds gelegt wird und dann in Depot von der Großmutter, die da ihr Erspartes irgendwie angelegt hat, landet, ist es natürlich extrem wichtig, dass da sehr viel Transparenz drauf ist und die Risiken sehr gut gemanagt werden. Sonst haben wir halt irgendwie auf einmal die Rentner, die ihr Erspartes verlieren, weil es eben diese Transparenz nicht gab. Das ist, glaube ich, super wichtig. Da gibt es auch ganz viel Regulierung zu. Gerade sobald es verbriefte Portfolien gibt, gibt es Ratingagenturen, es gibt Verbriefungs-Reporting-Standards in Europa zum Beispiel, aber auch in anderen Jurisdiktionen, die eingehalten werden müssen, die das schaffen sollen. Da kann man sicherlich besser werden. Und da bin ich nicht der Experte für. Mhm. Wir ermöglichen es halt, solchen Haltern von Portfolios diese Transparenz schneller zu schaffen. Das andere ist, wenn das nicht Privatpersonen investieren, sondern irgendwie Pensionsfonds, nein, Pensionsfonds wären auch Privatpersonen, reiche Leute zum Beispiel, dann würde ich sagen, ist uns halt zwar weniger wichtig, dass da ein klares Rating draufgepackt wird, was irgendwie nach einem gewissen Standard ist, sondern dann ist wichtig, dass diese Person eben die Möglichkeit hat, die Risiken zu sehen. Und das ist so ein unserer Haupt-Selling-Points aktuell. Die Finanzierer, mit denen wir arbeiten, das sind nicht unbedingt welche, die dann Bonds emittieren und an Privatpersonen verkaufen. Das sind eher eben Anlagevehikel von High-Net-Worth-Individuals, die diese Transparenz wollen und die eben gesagt haben, da gab es Ausfälle in der Vergangenheit, da war nicht 100% Durchschau, das möchte ich nicht mehr haben und dann schaffen wir die Technologie dafür. Deswegen, wir pushen sehr viel für Transparenz, wir finden das sehr wichtig, wir versuchen das auch noch weiter zu denken, also die Frage ist ja, wie weit gehst du mit der Transparenz, was für Datenfelder nutzt du alle noch und versuchen da Lösungen zu bauen. Die Metafrage ist so ein bisschen volkswirtschaftlich, findet das wirklich statt?
Also im Endeffekt die Frage, kommt es zu einem Schock, ne? Und ich glaube, dazu genau. Muss man sich auch mal so ein bisschen den Markt anschauen, der in den USA, glaube ich, um Vielfaches größer ist. Also auch
historisch interessant fand ich, also für uns sind ja so zwei Fragen, dann, also das eine ist irgendwie, wie schaffen wir da Transparenz, wie können wir da helfen und da wir auch eine Mission erfüllen? Die andere ist natürlich, ist dieser Markt irgendwie bedroht und ist das dann für uns nicht, wenn ich jetzt eine Firma gründe, will ich natürlich auf einen Markt setzen, der irgendwie wächst. Und da ist es dann wieder so interessant und irgendwie so diese Dichotomie, dass du einerseits seit vielen Jahren schon hörst, da muss mehr Transparenz, das muss reguliert werden, Non-Bank-Lending muss runtergehen, das geht ja gar nicht. Wenn du dir die Zahlen anschaust, dann ist es immer noch hochgegangen, ja, nach der Finanzkrise, die ja auch in solchen Strukturen mit schlechter Transparenz mit verursacht und verschlimmert wurde, ist das so ganz kurz eingebrochen, so ein paar Monate und dann umso stärker gewachsen. Also Non-Bank-Lending und Private-Credit-Strukturen sind extrem groß. In USA ist der Großteil des Kreditgeschäfts über solche Strukturen. In Europa wächst das auch sehr stark. Und das wahrscheinlich auch zu dem Punkt, den du ansprachst. Es hat halt auch einen Grund. Es gibt halt auch einen Bedarf dafür. Es gibt halt im Endeffekt ein Need. Wenn ich so an einen unserer Kunden denke, da gibt es Kunden, die wollen Solaranlagen kaufen. Die können die halt nicht jetzt bezahlen. Das muss ja irgendjemand finanzieren. Als Gesellschaft wollen wir, dass die Energiewende kommt. Das ist uns wichtig. Wenn jetzt die lokalen Banken irgendwie das Geschäft aus verschiedenen Gründen nicht gut machen können, weil es vielleicht zu kleinteilig ist, wir gehen halt ja da rein und dann gibt es auch wieder jemanden, der das finanzieren muss. Interessanterweise ist es ja oft dann auch die öffentliche Hand. Also in der Struktur ist dann sogar die Europäische Union wieder indirekt in diesen Private-Credit-Strukturen mit investiert, weil sie sagen, der wirtschaftliche Impact und der gesellschaftliche Wandel ist ihnen so wichtig.
Ich glaube, da haben wir beide auch einen super positiven Bias, aber es kann man auch sagen, wir haben durchaus einen kritischen Artikel, den ich jetzt exemplarisch genannt habe, weil er gerade aktuell war, Gesprächsaufhänger oder der Aufhänger des Artikels ist ja auch ein Unternehmer, ohne jetzt Details zu nennen, aus Deutschland, das ist ja German Mittelstand, der ohne Private Debt entweder seinen Laden hätte zusperren oder verkaufen müssen. Jetzt, Jahre später, agiert er halt super erfolgreich weiter. Das heißt, ich glaube, das Grundprinzip, mega wichtig, die Zahlen beweisen es. Mich würde an der Stelle jetzt persönlich interessieren, ich kann natürlich jetzt auch die regulatorische Perspektive betrachten. A, siehst du Gefahr für weitere Regulierung, dass die dich hier in Europa ausbremsen könnte? Und B, sprichst du, ihr seid jetzt sehr jung, kleines Team, selber schon proaktiv irgendwie mit politischen Stakeholdern, sei es BaFin, Bundesbank oder auf EZB-Ebene, um da vielleicht auch so ein bisschen Aufklärung zu betreiben? Ist das was ihr auf der Roadmap habt, um irgendwie so dieses, würde ich sagen, das Damoklesschwert, aber ich möchte auch jetzt keine Regulierung hier an die Wand malen, die vielleicht gar nicht kommt, aber ist das was du in deinem Business Case, du hast eingangs gesagt, du beschäftigst dich viel mit Regulatorik, für dich aktiv wahrnimmst oder in Zukunft wahrnehmen möchtest?
Ja, nicht, dass wir uns da Sorge machen, sondern eher, um da natürlich vorbereitet zu sein und auch schnell reagieren zu können. Und ja, ich rede mit Regulatoren, aber jetzt weniger aus einer Credible-Sicht, sondern eher aus meinem Ehrenamt beim Bitkom, das du ja angesprochen hast, wo ich im Vorstand für Digital Banking und Fintech bin. Und wir eher als Team gemeinsam das Ökosystem vertreten. Das heißt, wenn ich mit der Bundesbank zum Beispiel redet, dann eher mit konkreten Hinweisen irgendwie. Also neulich gab es so einen Fall, wo mehrere Kunden im Factoring-Umfeld oder Kunden, potenzielle Kunden hatten, die da gewisse Unerfahrungen und Unklarheiten in einem Referat gesehen haben und dann habe ich da irgendwie versucht, dezent den Hinweis zu geben und da irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Das ist ja oft auch ein educational topic. Ist jetzt nicht, dass wir für uns Lobbying machen. Da sind wir, glaube ich, auch als Technologieanbieter zu agnostisch und ehrlicherweise auch ein bisschen zu global unterwegs, weil dann im Endeffekt so relevant ist dann Deutschland allein auch wieder nicht. Das ist ein sehr globaler Markt, ja. Und diese Debt Facilities sind sehr groß und sehr international. Und im Endeffekt ist dann sehr viel entscheidender, was die Notenbank in den USA jetzt irgendwie gerade mit dem Leitzins macht oder jetzt Herr Trump, der irgendwie die Kreditkarten Zinsen bei der Origination deckeln will. Das sendet, also wenn das kommt, einen massiven Schock natürlich durch solche Strukturen. Das ist dann sehr viel schlagkräftiger, als wenn im europäischen Verbriefungsregister noch ein paar Datenfelder dazukommen, dann ist das für uns natürlich ein einmaliger Aufwand, aber einer, den wir gerne machen.
Dann vielleicht dazu abschließende Frage, Nikolas, weil das wollte ich dich, das ist jetzt viel Einblicke gewährt. Super, dass wir jetzt auch nochmal kritisch aber zu dem Thema gesprochen haben. Ich glaube, das ist durchaus wichtig in dem Kontext. Du sagst, es ist ein globaler Markt. Wenn ich es jetzt von vorhin richtig zusammenbekomme, ich glaube, ihr habt in Südosteuropa habt ihr jetzt ein Projekt live, oder das jetzt live geht. Du hast die USA angesprochen. Hast du für dich sowas, du hast gesagt, ihr seid jetzt auch vertical agnostisch, das heißt, ihr habt jetzt irgendwie von Zahnersatz bis hin über Autoleasing, habt ihr alles mit drinnen. Hast du für dich einen Masterplan geografisch oder was einzelne Branchen anbelangt, oder wie gehst du da gerade vor und wie möchtest du da irgendwie so die nächsten 12, 18 Monate den Markt entwickeln? Ist es ein europäischer Markt? Deutscher ist es ja nicht, ist ausgeschlossen, oder geht ihr direkt global an die Sache ran?
Wir sehen uns aktuell schon mit einem starken Europa-Fokus. Europa ist in dem Umfeld sehr viel London, weniger jetzt Berlin. Berlin natürlich ein großartiger Standort für Technologieentwicklung. Und so machen wir jetzt nicht aktiven Vertrieb in den USA zum Beispiel. Das wird sicherlich irgendwann kommen, aber erstmal haben wir gerade sehr viel Nachfrage in Europa spezifisch. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass der gesamte Private Credit Markt in Europa noch stärker wächst und noch ein bisschen jünger ist als in den USA. Haben opportunistisch auch außerhalb von Europa und USA schon Gespräche geführt, aber da ist dann oft die Entwicklung noch etwas früher, wenn man jetzt Richtung Mittlerer Osten oder Südostasien schaut. Es wird auch kommen, ist aber jetzt nicht so eilig. In den Branchen haben wir jetzt keinen direkten Fokus. Wir fokussieren uns halt schon darauf, wo es kleinteilige Portfolien gibt. Wir hatten Anfragen für so Leverage Buyouts. Gerade macht ja jeder in Berlin irgendwie ein Roll-Up. Die nehmen auch alle Debt Facilities auf. Das ist für uns so relativ uninteressant, wenn da in so einem Portfolio irgendwie 10 Firmen sind. Dann sind das 10 Einträge in der Datenbank, klar, mit den Datenfeldern. Natürlich können wir das bedienen, aber es ist irgendwie nicht besonders intellektuell herausfordernd. Wenn ich einen anderen Kunden habe, der irgendwie sagt, da sind 500.000 Rechnungen oder 30.000 Autos, mit sehr komplizierten Bewertungen, was dieses Auto jetzt wert ist, dann machen wir lieber erstmal das.
Macht total Sinn. Und ich glaube, das ist auch fast schon ein schöner Schlusspunkt, Nikolas. Ich danke dir wirklich für die, mag das, wenn wir beide sprechen, es wird immer ein bisschen nerdig, aber ich glaube immer, ich versuche als Laie dann immer das Versuch auf ein Level zu heben, dass man noch folgen kann. Ich glaube, super spannender Bereich, der stark wächst. Ich glaube, wichtige Lücke, die ihr hier schließt, indem ihr das Ganze einfach transparenter und einfach in der Handhabung macht. Wie aber jedes Mal, gibt es etwas, was du noch loswerden möchtest, weil das Schlusswort gehört wie immer meinen Gästen.
Nee, vielen Dank, Kevin, für die Einladung. Macht immer Spaß, mit dir zu reden. Finde ich auch großartig, dass ihr bei Payment Banking auch solchen Nischenthemen oder ein bisschen schwierigeren Infrastrukturthemen einen Raum gibt. Klar, ist das dann nicht für jeden direkt so relevant wie vielleicht eine neue ETF-Trading-Plattform oder nächste Krypto-Konsumenten-Investment-Plattform. Aber ich finde es wichtig, dass man auch das auf dem Schirm hat und dass es auch Leute gibt, die sich damit beschäftigen wie ihr.
Nikolas, das Lob gebe ich gerne weiter. Ich danke dir für deine Zeit heute und ich sage bis bald und zum nächsten Mal. Macht's gut.
Danke dir, Kevin. Ciao, ciao.
Ciao.